Willkommen zu einer neuen Folge von Infusion Zukunft, Pflegepolitik mit Köpfchen, dem Podcast des Deutschen Pflegerats. Mein Name ist Christine Vogler und heute geht es um eine Institution, von der viele schon gehört haben, aber wirklich nur sehr wenige genau wissen, wie sie funktioniert, den Gemeinsamen Bundesausschuss, kurz GBA. Dort wird entschieden, was in der Gesundheitsversorgung in Deutschland zum Standard wird. Und seit einigen Jahren sitzt auch die Pflege tatsächlich mit am Tisch, aber ohne Stimmrecht. Unsere heutige Gästin ist Birgit Petzmann-Sieters. Sie ist seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Deutschen Pflegerat aktiv und begleitet auch heute noch im Ehrenamt die Gremienarbeit des GBA. Wir sprechen mit ihr darüber, wie der GBA arbeitet, wie die Pflege dort überhaupt mitwirken kann, welche Erfahrungen sie mitbringt und warum es so wichtig ist, dass die Pflege nicht nur zuhören, sondern auch mitentscheiden darf. Bevor wir tiefer in die Arbeit des GBA eintauchen, wollen wir erst einmal unsere Gesprächspartnerin besser kennenlernen und erfahren, wie sie überhaupt zur Gremienarbeit im Deutschen Pflegerat gekommen ist. Liebe Birgit, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist.
Dankeschön.
Stell dich doch vielleicht mal erstmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was machst du? Wer bist du? Wie kommst du zum Deutschen Pflegerat? Einfach mal kurz so ein bisschen erzählen, wie dein Weg in die Pflege, in den Pflegerat und dann in den GBA war.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Birgit Petzmann-Sieters. Ich bin Kinderkrankenschwester oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin von Beruf. Ich bin 62 Jahre alt und vertrete den DPR seit nunmehr circa 20 Jahren im Gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist wirklich eine lange Zeit. Das macht man sich häufig gar nicht bewusst, dass es schon so lange ist. Zu meinem Hineintreten in den DPR. Ich bin im Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschlands im Vorstand gewesen. Dann war ich lange Jahre im Präsidium des Deutschen Pflegerates. Aber als ich in den Gemeinsamen Bundesausschuss benannt wurde, da war ich noch kein Präsidiumsmitglied. Da war ich einfach Pflegefachperson des BEKDs und man hat mich benannt.
20 Jahre, das ist ja wirklich verrückt. Also wirklich eine unglaublich lange Zeit, dass du uns dort vertrittst. Wir haben ja jetzt, bringe ich dich wahrscheinlich ein bisschen durcheinander, weil ich hier unser Skript mal eben unterlaufe. Aber das ist für mich so, als du da gefragt wurdest, GBA, wusstest du, auf was du dich einlässt?
Nein, der Gemeinsame Bundesausschuss war ja damals ganz anders, als er letzten Endes heute ist. Er hatte natürlich denselben rechtlichen Auftrag, aber die Aufträge, die Richtlinien, das war ja alles viel kleiner, als es heute ist. Und ich will nochmal sagen, warum es inhaltlich so dazu gekommen ist, dass ich dort die Vertretung des Deutschen Pflegerates übernommen habe. Das hängt wirklich stark zusammen mit meinem Interesse an den Themen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Und vor circa 25 Jahren habe ich eine Fortbildung gemacht in Hamburg. Und zwar bei, damals hieß sie Karin Schröder-Hartwig. Und das war eine ganz engagierte Person, die das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement mir sehr nahe gebracht hat. Und mit den beiden Kolleginnen, mit denen ich das gemacht habe, die sind schon deutlich über 70, mit denen treffe ich mich heute, das sind immer noch engagierte Kolleginnen, natürlich im Ruhestand, aber die verfolgen die Gesundheitspolitik immer noch und sind auch immer noch engagiert im Feld. Die Karin Schröder-Hartwig hatte damals überhaupt eine Stelle in der Gesundheitsbehörde Hamburgs und zwar als Pflegeprofessionsvertreterin. So das, was wir uns als Nurse auf Bundesebene wünschen, das hat sie damals schon in Hamburg mit einer halben Stelle inne gehabt. Also das fand ich damals schon ganz interessant und wie gesagt sehr, sehr engagiert und hat mich eigentlich dazu geführt. Dann habe ich mich beschäftigt mit dem Thema Krankenhauszertifizierung. Erst war es KTQ, danach war es DIN ISO, dann die externe stationäre Qualitätssicherung mit Qualitätsindikatoren. Und dadurch bedingt, dass ich dieses Interesse und dieses Wissen hatte, bin ich letzten Endes dahin benannt worden. Und das war noch damals Siegburg, der Sitz des Gemeinsamen Bundesausschusses. Der Dr. Hess oder heute Professor Hess war damals der unparteiische Vorsitzende. Das ist schon wirklich eine lange Zeit.
Du gibst ja schon Stichworte Qualität. Also du bist leidenschaftliche Qualitätsvertreterin, Qualitätssicherung, Qualitätselemente zu definieren, auch was Qualität überhaupt ist. Das ist ja die Fragestellung, wenn dieser Begriff GBA, ne, groß G minus BA geschrieben, das klingt sehr formal und ist natürlich auch den Kolleginnen vor Ort überhaupt gar nicht präsent. Ne, wenn man auch einigen sagt, kennst du eigentlich den GBA, dann gucken die einen groß an und sagen, den kenne ich eigentlich gar nicht. Worüber wir uns hier uns unterhalten wollen, auch ein bisschen näher zu bringen, ganz praktisch, was ist eigentlich der GBA Und wenn du jetzt jemanden triffst von unserer Berufsgruppe, die so gar nichts mit dem zu tun hat, warum auch? Weil im täglichen Leben braucht man den ja auch nicht in der Versorgung. Was ist der GBA, liebe Birgit? Mach es ganz kurz, ganz präzise. Was sagst du den KollegInnen?
Ich fange mal mit der Zusammensetzung an. Der GBA ist wirklich ein wichtiges Organ der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Er besteht aus 3 unparteiischen Mitgliedern. Das sind der Professor Heckenhäute, Herr Dr. van Treek und Frau Mark und Vertreterinnen und Vertretern der Vertragsärzteschaft, der Vertragszahnärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen, der Krankenhäuser. Vertreterinnen und Vertreter von Patientenorganisationen nehmen an den Sitzungen aller Gremien des GBA teil. Diese haben auch, die Patientenvertreter, ein Mitberatungs- und Antragsrecht, aber auch kein Stimmrecht, wie wir, der Deutsche Pflegerat, eben auch nicht.
Ich frage mal gleich nach, ne? Du sagst ja, dass, ich weiß nicht, ob du den Begriff der Bänke schon genannt hast. Es heißt ja immer, das sind die Bänke, ne? Da sitzen die Ärzte und da sitzen die, also die Selbstverwaltungspartner und die Patientinnenvertreter sitzen da. Wo kommt denn dieser Begriff der Bank her?
Woher er letztlich kommt, das kann ich auch gar nicht sagen. Aber eine Bank ist quasi die der Leistungserbringer. Und eine Bank ist die der Finanzierer. Und so ist es also der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Und dann die wiederum quasi auf einer Bank mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Und so sind die Bänke quasi benannt. Die eine, wie gesagt, GKV-SV und die andere DKG, KZBV, KBV auf der anderen Seite. Mhm. Und die Patientenvertreter. Interessant ist noch, dass die Länder auch ein Mitberatungsrecht haben und ihre Voten heutzutage abgeben, aber auch nur in 2 Unterausschüssen, und zwar Bedarfsplanung und Qualitätssicherung.
Und jetzt sagst du, die kommen zusammen und es geht irgendwie um Qualität. Was genau entscheidet der GBA?
Ja, ich fahre nochmal fort, weil ich noch jemanden vergessen habe, und zwar wir als Beteiligte. Wir sind ja nun keine Bank, aber wir sitzen zusammen und haben ein Mitberatungsrecht im Unterausschuss Qualitätssicherung. Und zwar ich nenne die verschiedenen Unterausschüsse nachher noch einmal, aber in diesem Unterausschuss Qualitätssicherung haben wir ein Mitberatungsrecht genauso wie der Verband der privaten Krankenversicherung, der Bundesärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer oder auch der Bundeszahnärztekammer. Wir haben im Unterausschuss Qualitätssicherung ein Mitberatungsrecht und kein Stimmrecht. Nur, dass ich das nochmal der Form halber erklärt habe. So, und was macht nun der GBA? Die Hauptaufgabe des GBA ist es, in Richtlinien die Inhalte der gesundheitlichen Versorgung näher zu bestimmen und zu entscheiden, welche Leistungen von den gesetzlichen Krankenversicherungen gezahlt werden. Damit erfüllt der GBA seinen gesetzlichen Auftrag, zu sorgen, dass alle gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten qualitativ ausreichend wirtschaftlich mit dem Notwendigen versorgt werden können und vom medizinischen Fortschritt profitieren. Zugleich dienen seine Richtlinien der Gewährleistung, dass die Versorgung, wie gesagt, qualitätsgesichert und wirtschaftlich erfolgt. Also die Hauptaufgabe ist es, Richtlinien zu erstellen und zu sagen, welche Leistungen werden von der GKV finanziert und welche wiederum
auch
nicht.
Kannst du mal so eine Richtlinie benennen, die du vielleicht auch gut kennst? So?
Ja, also eine der ersten Richtlinien, die ich auch mit erstellt habe, ist sicherlich die der Versorgung des Bauchartenaneurysmas. Wir kennen immer die Früh- und Reifgeborenen-Richtlinie. Jetzt aktuell sind wir gerade in der Richtlinie zum hebammengeleiteten Kreissaal in der Erstellung. Die QBAA, also die Qualitätsbauchorten-Aneurysma-Richtlinie, wird auch derzeit wieder bearbeitet. Also das sind die Richtlinien, die jetzt im Augenblick im Fokus sind.
Die sind ja sehr detailliert. Also da geht es wirklich darum, dass man im Detail festschreibt, welche Qualifikationen haben die Menschen, die da arbeiten, wie muss das stattfinden. Das ist ja wirklich eine Sisyphusarbeit, oder?
Ja, aber es hat eben auch mit Qualität von vulnerablen Patientengruppen zu tun, wie der Früh- und Reifgeborenen. Da muss man eben sagen, das kann eben nicht jeder und da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit hier die vulnerablen Gruppen der Frühgeborenen adäquat versorgt ist.
Und diese Rechtstellung dieser Richtlinien, muss die umgesetzt werden?
Ja, die muss umgesetzt werden, es sei denn, man hat Übergangsfristen, aber sonst, wenn die Richtlinie gilt, ohne Übergangsfristen, dann ist diese Richtlinie zu erfüllen letzten Endes. Ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, was für andere Unterausschüsse es gibt, an denen wir nicht beteiligt sind. Mhm. Wir sind ja nur an einem ganz kleinen Teil beteiligt, die der gemeinsame Bundesausschuss bearbeitet. Und zwar gibt es den Unterausschuss der Bereiche Arzneimittel, Disease Management Programme, ambulante spezialfachärztliche Versorgung, Methodenbewertung, veranlasste Leistung, Bedarfsplanung, Psychotherapie und psychiatrische Versorgung, zahnärztliche Versorgung sowie ein temporär eingesetzter Unterausschuss ad hoc post-Covid. Das sind Unterausschüsse, die es sonst noch gibt. Kleine Einschränkung noch, an der Methodenbewertung sind wir dann beteiligt, wenn es Richtlinie mit pflegerischer Relevanz gibt, dann sind wir auch in der Methodenbewertung beteiligt.
Wenn man das jetzt so hört, dass man so zusammenkommt und über Richtlinien spricht, der GBA ist im Grunde eine Behörde, kann man das so beschreiben?
Nein, eben nicht. Es wird oftmals gesagt, ich habe mich aber noch mal belesen, man nennt es Organ. Und ganz interessant sind auch, wenn die Beschlüsse gefasst sind, dann ist das BMG nochmal derjenige, der hier die Richtlinien beanstandet oder nicht beanstandet. Er hat aber nur eine rechtliche Hoheit und keine fachliche Hoheit, diese Richtlinien zu beanstanden oder nicht zu beanstanden. Also so ist ungefähr der Werdegang der Richtlinienerstellung im GBA. Dann hat der GBA noch eine Geschäftsordnung. Diese Geschäftsordnung unterliegt der Genehmigung des BMGs und man hat auch noch eine Verfahrensordnung und auch die muss vom BMG genehmigt werden. Interessant sind, dass diese Entscheidungen auch wissenschaftlich fundiert stattfinden müssen. Also sie müssen leitlinienbasiert sein, es muss eine Evidenzbasierung stattgefunden haben. Man kann nicht nur einfach eine Richtlinie erstellen, weil man meint, man findet sie jetzt irgendwie gut, sondern sie muss wirklich fundiert wissenschaftlich begründet sein, damit sie als Richtlinie gilt.
Birgit, sag uns doch mal, damit wir uns das vorstellen können, wo gehst du denn dahin? Du gehst dann in den Raum und da sitzen dann die Menschen in Stühlen oder wie viele Menschen kommen da zusammen, wenn du da bist? Erzähl doch mal, wie so eine Sitzung, natürlich nicht inhaltlich, aber einfach so, wenn man da drauf gucken würde, abläuft.
Ja, heute war ich in einer Plenumssitzung. Ich komme gerade ja daraus. Es ist also ein riesiger Konferenzraum mit Bildschirm. Vorne an der Front sitzen der unparteiische Vorsitzende Professor Hecken, die beiden unparteiischen Vertreterinnen Frau Mark und Herr Dr. van Treek. Und dann kommen rechts und links die Bänke, die ich ja erläutert habe, was das ist. Und es gibt immer so ungefähr einen Platz, den ich seit 20 Jahren dort besetze, zwischen meinen Kollegen von der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer. Und so verläuft dann die Sitzung. Sie wird live übertragen. Man kann sie in der Mediathek abrufen. Und es ist mal interessant, das zu verfolgen, wer das noch nicht gemacht hat.
Wahrscheinlich müsste man das wirklich einmal sich anschauen, weil wenn man das einmal gesehen hat, dann entzaubert es auch vielleicht so ein bisschen und dann denkt man, ach Gott, die machen ja wirklich so ein richtiges Verwaltungsgeschäft,
genau
auch
so
ein Stück weit. Ja?
Genau so ist es. Ja, ja. Es ist ein Verwaltungsakt und es ist ein Rechtsakt. Es ist wie einer Gerichtsverhandlung, also wenn ich mal nicht einfach gleich hinkt natürlich, aber es ist eine Verhandlung und dann wird beschlossen und es sind alles rechtliche zu bewertende Situationen und darum geht es da.
Und was passiert eigentlich zwischen den Sitzungen? Da arbeiten ja auch ganz viele Leute.
Ja, die bereiten natürlich die Sitzung nach, die bereiten die Sitzung vor, die laden ein, die schreiben Protokolle, das passiert alles zwischen den Sitzungen.
Kommen wir mal so ein bisschen zur Vernetzung, die Pflege in Deutschland und der GBA, so ein bisschen die Rolle der Pflege im GBA. Es wird ja immer so schnell gesagt, die Pflege muss in den GBA, wir müssen mitsprechen können. Du bist 20 Jahre mit dabei, du hast den Aufbau, die Vergrößerung des GBAs erlebt. Wie würdest du die Rolle der Pflege im GBA beschreiben und welchen Einfluss haben wir tatsächlich dort?
Es ist ja schon, wie ich gesagt habe, unser Einfluss ist begrenzt dadurch, dass der Gesetzgeber uns nur ein Mitberatungsrecht im Unterausschuss Qualitätssicherung ermöglicht hat. Das ist seit Anbeginn so. Und hier können wir aber unsere Fachlichkeit ohne weiteres einbringen. Und das tun wir auch. Und ich glaube, die Akzeptanz ist da auch sehr hoch und sehr groß in den Dingen, die wir dort mitvertreten. Aber es ist, wie gesagt, im Gesamtkonglomerat des Gemeinsamen Bundesausschusses eben nur ein kleiner Ausschnitt. Und da, sage ich, wird es in Zukunft wirklich zwingend notwendig sein, dass wir Stimmrecht und Mitberatungsrecht auch in anderen Unterausschüssen haben. Und zwar nicht nur, sage ich, weil sich unser Berufsbild verändert oder es im internationalen Kontext auch anders üblich ist, sondern weil die Versorgungssituation der Bundesrepublik es notwendig macht, dass wir hier mitberaten. Wir werden ein Pflegekompetenzgesetz erhalten, in naher Zukunft schon. Und ich denke, der Gesetzgeber hat schon verstanden, dass wir Versorgung auf breitere Füße stellen müssen und die Kompetenzen aller Professionen einbeziehen müssen, die hier zur Versorgung notwendig sind. Und das bedeutet aber dann auch im Gegenzug, dass wir auch hier an anderen Unterausschüssen zu beteiligen sind, die zum Beispiel Heil- und Hilfsmittel verordnen. Häusliche Krankenpflege ist ein Thema, außerklinische Intensivpflege. Das sind ja alles Richtlinien, die die Pflege berühren und betreffen und in denen wir heute kein Mitberatungsrecht haben. Aber was, glaube ich, für die Zukunft aus der Versorgungssituation zwingend notwendig ist.
Du bist ja wirklich erfahren, liebe Birgit. Wenn du so ganz persönlich mal drauf guckst, es gibt ja dann ganz klar das politische Signal und die Aussage auch im vorherigen Koalitionsvertrag schon, ne? Wir stärken die Pflege, indem wir ihr Eigenverantwortung geben und eine Selbstverwaltung und sie mit einem festen Sitz und Stimmrecht im GBA verankern. Wie bewertest du denn diese Aussagen und was würde denn das überhaupt für uns bedeuten? Was bräuchten wir denn als pflegerische Profession überhaupt, um das bedienen zu können? Oder können wir das überhaupt bedienen?
Fachlich, inhaltlich können wir das sicherlich bedienen, aber ich fange nochmal mit dem politischen Signal an. Für mich ist das nicht nur ein wichtiges politisches Signal, es ist eine Vereinbarung, Koalitionsvertrag. Und von einer Demokratie und von unserer Demokratie erwarte ich, dass dieses jetzt zügig in einem Referentenentwurf mündet und letztlich im parlamentarischen Verfahren beschlossen wird. Also daran erkennt man ja auch Demokratien, denke ich mir, wenn Koalitionen etwas vereinbart haben und wichtige Dinge beraten haben, dass sie die, ich sag mal so salopp, auf die Schiene bringen wollen, dass sie dann das auch innerhalb einer Legislaturperiode umsetzen. Und ich glaube aber auch hier, dass man wirklich wegen der Versorgungssituation dieses auch machen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Und du erinnerst dich vielleicht, im Jahr 2017 auf dem Deutschen Pflegetag wurde erstmalig von einem heute namhaften Landesgesundheitspolitiker gefordert, dass der Deutsche Pflegerat Sitz und Stimme im gemeinsamen Bundesausschuss hat. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und das, glaube ich, ist eines unserer Probleme im Gesundheitswesen. Zwischen der Erkenntnis eines notwendigen Veränderungsprozesses und der dann tatsächlichen realen rechtlichen Anpassung, da vergeht Zeit, da vergeht zu viel Zeit. Und es ist Zeit, die wir angesichts unserer Demografie schlichtweg nicht haben. Und das, denke ich mir, wir müssen hier schneller werden, nach meiner Ansicht, die Kompetenzen besser bündeln, einbeziehen. Und das denke ich, und davon gehe ich jetzt auch letzten Endes, dass wir hier diesen Sitz und Stimme auch bekommen, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist.
Es gibt ja auch so diese kleine Anekdote, die wir, glaube ich, in der vorherigen Legislatur hatten, also in der vorvorherigen, dass ja auch die Konsequenz ist, ne, dass wenn wir nicht benannt werden, dass zum Beispiel auch Fahrtkosten nicht übernommen werden, wie bei anderen Mitgliedern, die eben benannt werden in Verordnung, so dass wir ja im Grunde du deine Freizeit und im Ehrenamt unterwegs bist und letztendlich die Verbände, also der Deutsche Pflegerat, auch die Reisekosten im Grunde übernehmen, was eben wäre, wenn wir auch benannt werden würden, wäre das quasi abgedeckt durch die Arbeit des GBAs. Das finde ich, das vergisst man dann auch immer, welche Bedeutung auch so ganz formal diese Dinge haben.
Ich will dir vielleicht nochmal sagen, es würde dann nicht der GBA finanzieren, sondern es müsste im Gesetz mit geregelt werden, wie die Finanzierung erfolgt.
Absolut.
Es würde nicht unbedingt der GBA übernehmen, weil der GBA ist ja nur das Organ der Selbstverwaltung, sondern es müsste der Gesetzgeber regeln, wie es eben gemacht wird.
Mhm.
Aber um vielleicht auf diese Frage nochmal der Ehrenamtlichkeit zu kommen, wir haben ja schlichtweg nur 2 Möglichkeiten von Beginn an gehabt. Entweder wir nehmen teil und wir bringen unsere Kompetenzen ein und uns ist die qualitative Versorgung der Bevölkerung ein hohes Anliegen. Das ist es mir auch und deshalb mache ich das.
Mhm.
Oder man macht es nicht, dann ist man nicht dabei, dann ist die Kompetenz von uns nicht da und das würde ich bedauerlich finden und von daher habe ich es gemacht.
Mhm. Ja, naja, und du machst es schon lange und es gibt ja auch so eine, die Menschen fragen ja, der GBA hat ja eine gute Homepage. Man kann sehr viel an der Arbeit und auch was sozusagen veröffentlicht wird, das ist ja alles dann auch öffentlich und kann man auch abrufen. Aber diese Prozesse des GBAs und ich sage jetzt mal so die Innenwelt, den Maschinenraum, den erlebt man ja nicht. Das ist ja irgendwie auch was Besonderes, dass man das gar nicht so weiß. Deswegen hat der GBA auch immer so ein, man war, was machen die da? Ne, so. Woher kommt das denn eigentlich?
Na, das weiß ich auch nicht, weil es ist für mich ein Organ und jetzt vergleiche ich doch mal mit einer Behörde. Aber das ist für mich eine Behörde, die funktioniert.
Hm.
Also warum es immer so ist, dass keiner weiß, was da passiert, ist einfach für mich Blödsinn. Ja, weil wir erstellen diese Richtlinien, die werden im Prozess in den Unterausschuss und Plenumsprozess gebracht und das wird bearbeitet und da ist nichts Nebulöses dran, sage ich mal so. Aber es ist so, und das ist wie bei jedem Unternehmen, wenn da eine vernünftige Führung ist, wenn kompetente Mitarbeiter da sind, wenn die Strukturen und Prozesse klar sind, dann funktioniert das auch. Hier obliegt natürlich vieles der Selbstverwaltung. Das heißt, das sind Beschlüsse nicht immer einstimmig, sondern manchmal im Dissens eingereicht. Das geht ja auch um was. Ich sag mal auch im Unterausschuss Qualitätssicherung, das darf man ja nicht vergessen. Der eine muss die Leistung finanzieren und die Kassen sind klamm. Der andere muss die Leistung erbringen und die Kassen sind auch klamm. Und es gibt Fachkräftemangel, sowohl bei Ärzten als auch bei Pflegenden. Es ist ja nicht trivial, dieses Thema. Und dennoch ist die Versorgung des Patienten im Vordergrund und die Prozesse und das Organ gemeinsamer Bundesausschuss, das funktioniert für mich sehr gut.
Das ist natürlich auch nochmal ein toller Hinweis, ne? Gerade die Diskussion, welche Qualifikationen müssen gerade bei den Pflegefachpersonen vorliegen. Wir haben es bei den Kindern, wir haben es auf den Intensivstationen, die Auseinandersetzung, wie viel auch weitergebildetes Personal brauchen wir oder anders qualifiziertes Personal brauchen. Und dann ist man natürlich immer hin und her gerissen zwischen, was ist überhaupt machbar, was haben wir im Markt, was brauchen wir aber tatsächlich, um Qualität zu sichern. Das ist total wichtig, dass es natürlich da Richtlinien gibt, dass nicht jeder auch macht, was er will, wenn man ein Krankenhaus auch führt. Das ist natürlich wirklich wichtig. Jetzt vielleicht nochmal zu dir und deinen ganz persönlichen Erfahrungen. Du hast ja von den Bänken gesprochen, von diesen, ne, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV, also die Kassenverbände und die Kassenärztliche Vereinigung. Welche Verbindung gibt es denn zu den Gruppen? Haben wir da welche oder trifft man sich da und setzt sich dann einfach inhaltlich auseinander? Ja, wie läuft das eigentlich?
Ja, bei der Richtlinienerstellung haben wir das natürlich. Und das ist mal so, sag ich mal, dass Bank A unsere Haltung vertritt und mal Bank B. Und aber insgesamt, denke ich mir, sind sie schon alle dafür, dass wir mitberaten und unsere Kompetenz mit einbringen. Das denke ich schon, aber das geht uns ja nicht anders. Sind wir der Ansicht, na, das ist hier eine vernünftige Lösung, die hier angeboten wird. Und manchmal können wir mit etwas auch gar nicht mitgehen. Und ganz interessant finde ich immer, so für mich bei den sogenannten Kampfabstimmungen nennt man das. Also wenn die Unparteiischen die Entscheidenden sind, wie eine Entscheidung gefällt wird. Da war es für mich bislang 4-mal in den 20 Jahren, wo ich anders gestimmt hätte. Mhm. Und da denke ich mir, deshalb ist es für mich dann auch erträglich, sag ich mal so, mitzugehen, zu sagen, na, es werden doch eigentlich ganz gute Entscheidungen hier gefällt, die wir im DPR auch mitgehen können, sag ich mal so. Die im Sinne von Patientinnen und Patienten vernünftig auf die Schiene gebracht werden, salopp gesagt.
Lass uns mal so ein bisschen nach vorne schauen und vielleicht auch so den GBA einordnen. Der GBA ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Der ist größer geworden, er ist vielleicht auch von außen unübersichtlicher geworden. Er steht oft in der Kritik, dass er sich so ein bisschen verselbstständigt hat als GBA und ein bisschen abgehoben agiert von dem täglichen Leben. Das hat was damit zu tun, was wir gerade hatten, so die Auseinandersetzung, was ist machbar und was ist aber, ne, was brauchen wir, um Qualität zu richten. Wie bewertest du das so aus deiner Sicht? Du bist 20 Jahre dabei, du hast die Entwicklung des GBAs erlebt. Wenn du was ändern könntest, würdest du was ändern? Wie würdest du ihn einordnen? Ist er denn reformbedürftig aus deiner Sicht?
Na, ich sag mal so, der Gesetzgeber hat hier diesen Auftrag der Selbstverwaltung übertragen. Und die einigt sich im Prozess, so wie ich es eben beschrieben habe. Und wenn der Gesetzgeber das so gemacht hat, dann muss man mit diesem Endergebnis auch leben. Und man kann, glaube ich, sehr gut damit leben. Für mich funktioniert dieses System demokratisch sehr gut. Es ist auch für mich nicht intransparent, weil man kann jedes Mal in die Plenumssitzung gehen und sich das auch eventuell anhören oder im Internet verfolgen. Diese Transparenz ist wirklich für mich da. Und ich glaube nicht, dass ein anderes Organ oder eine Behörde diesen Auftrag besser erfüllen würde. Das denke ich nicht. Also natürlich kann man alles bemängeln, aber ich glaube, wie der Gesetzgeber hier vorgegangen ist, dass er etwas der Selbstverwaltung übertragen hat und genau diese Prozesse so funktionieren, ist es eine gute Entscheidung gewesen. Ich glaube nicht, dass jemand anders es besser machen würde.
Ja gut, und Strukturen kann man natürlich, also so interne Prozesse oder so, sowas verändert sich ja so auch im Laufe der Zeit und der Größe. Das sei mal dahingestellt, die Dinge sind ja zu entscheiden, man braucht die Menschen, die darüber nachdenken und das erarbeiten, das ist ja auch gar keine Frage. Jetzt kommen wir mal zu uns und unseren Forderungen, ne? Die Pflege soll da rein in den GBA, das heißt ja schon, dass es Veränderungen braucht, weil wenn wir tatsächlich Stimmrecht bekämen, würden sich ja auch Mehrheitsverhältnisse verändern.
Ja, aber das habe ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt. So Mehrheitsverhältnisse zu verändern, das ist ja kein Hexenwerk. Ja, da kann man die Stimmen dann so verteilen, wie man meint, dass es rechnerisch sinnhaft ist. Und wir bräuchten aber andere Strukturen und finanzielle Mittel, um natürlich das alles bedienen zu können. Für mich ist jetzt wichtig, den Gesetzgebungsprozess abzuwarten, Referentenentwurf abzuwarten, ihn zu begleiten, Gesetzgebungsprozess abzuwarten und dann zu schauen, in welchen Unterausschüssen, anderen Unterausschüssen wir wirklich Mitberatungs- und Stimmrecht haben. Und wir müssen natürlich dann andere personelle Ressourcen zur Verfügung stellen, die diese Aufgaben übernehmen. Das ist im Ehrenamt zukünftig nicht mehr möglich. Hm. Und es kann auch niemand, und das macht ja auch sonst niemand im gemeinsamen Bundesausschuss, außer die Patientenvertretung, die letztendlich eine Aufwandsentschädigung erhalten und auch im Ehrenamt da sind. Aber es macht ja sonst keiner in diesem Umfang im Ehrenamt. Mhm. Und das ist einfach nicht mehr zu leisten. Das muss man dann auch ganz klar benennen. Und ich glaube, der Gesetzgeber wird das aber auch verstehen, weil er unsere Expertise in diesen Gremien haben möchte. So haben die Koalitionen ja letzten Endes sich geeint. Und dann denke ich mir, werden wir das auch gut hinbekommen. Ich bin ja immer eine positiv denkende Frau.
Ja, das haben wir wirklich gemeinsam. Ich glaube, viele in der Pflege haben das gemeinsam, immer positiv die Sachen anzugehen. Das ist ja auch wirklich total wichtig. Wenn du so Wünsche formulieren würdest, so als abschließende Situation, was würdest du, wenn du an den GBA denkst, dir wirklich richtig wünschen, damit wir in der Zukunft da auch eine gute Zusammenarbeit und Mitsprache kriegen? Was wären so deine drei Big Points, die also gemacht werden müssten? Taten? So.
Ja, also ich sage nochmal, die Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Bundesausschuss, also auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da, die können wir von unserer Seite als gut bezeichnen. Das ist kein Problem heutzutage. Was wir aber wirklich brauchen, ist, dass wir in den Unterausschüssen, in denen Pflege berührt ist, und die Auswirkungen auf die Patienten haben, weil wir eine pflegerische Leistungserbringung letzten Endes in diesem Part haben, dass wir da beteiligt sind, dass wir da Mitberatungs- und Stimmrecht haben und dass wir die finanziellen Ressourcen haben, um die Personen, die wir auch benötigen, dahin zu entsenden und denen den Freiraum zu geben, hier mitzuwirken, dass wir das aufbauen können. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ich glaube, im gemeinsamen Bundesausschuss, ich erlebe den schon so, dass wenn wir eine Anfrage haben, wenn wir eine Bitte haben, ich habe ja schon mal eine Bitte im Ehrenamt, sag ich mal so, dann wird dem schon Rechnung getragen und da sind die unterstützend. Das ist schon wirklich sehr gut, weil sie auch unsere Situation in Anführungsstrichen sehen. Aber wir müssen eben die pflegerischen Positionen, die wir aufgrund unserer Leistungserbringung haben werden, in den Unterausschüssen vertreten.
Vielen Dank, liebe Birgit, für deine Offenheit und die Einblicke in eine Institution, die oft unsichtbar wirkt, aber große, große Wirkung entfaltet. Dein Engagement zeigt, und da will ich dir auch hier an der Stelle wirklich mal danken, 20 Jahre GBA. Wir wüssten gar nicht, wie wir das sonst gestemmt hätten ohne dich. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerin, das war Infusion Zukunft, Pflegepolitik mit Köpfchen. Alle Informationen zur Rolle des DPRs im GBA findet ihr wie immer auf www.deutscher-pflegerat.de. Und wenn euch die Folgen gefallen habt, dann teilt sie gerne weiter und abonniert natürlich den Podcast, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Liebe Birgit, dir auch. Danke.
Danke, Christine, dass ich den GBA hier vorstellen durfte.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und bleibt engagiert. Tschüss.
Tschüss.